Incoming transmission.
Mein Name ist NRB. Ich beschäftige mich in meiner Freizeit mit System- und Netzwerkadministration und ich möchte heute was über digitale Souveränität selbst gemacht, Internetdienste gemeinschaftlich betreiben, erzählen. Schreibendes Jahr 2026. Das ganze Internet besteht aus Diensten von Amazon, Google, Facebook, Microsoft, TikTok. Das ganze Internet? Nein, ein paar kleine Dörfer betreiben Internetdienste, E-Mail, Social Media, Webhosting, abseits von den Hyperscalern. Und die Frage ist, welche Dörfer gibt's denn? So, die Dörfer abseits der Hyperscaler. Es gibt die kleinen kommerziellen Anbieter, die Nicht-Hyperscaler meine ich damit. Da hat man die schönen Vorteile, dass man ein SLA bekommt, dass man einen professionellen Betrieb hat, dass man Support bekommt. Also es quasi ein Rundum-Sorglos-Paket. Der Nachteil ist, wie bei den kommerziellen Anbietern üblich ist, ich habe keinen Einfluss, kann die Gestaltung, Preis- und Serviceanpassung passieren. Ihr habt das vielleicht gelesen, Host Europe hat alle seine Kunden zu Microsoft 365 migriert. Also vielleicht auch nicht die ideale Lösung. Dann lass uns doch alles selber machen. Lass uns Self-Hosting machen. Lass uns als Einzelperson Dienste betreiben und die Dienste so, wie wir sie brauchen, auf unsere Vorlieben zuschneiden. Das ist natürlich viel Arbeit. Ja? Kennt es sicherlich, Dienste gehen mal kaputt, man muss die updaten, man muss sich drum kümmern und so weiter und so fort. Und man hat auch ganz oft irgendwie keine Skalierungseffekte. Gerade bei Mail-Zustellung zum Beispiel muss man sich drum kümmern, dass die Online oder Google einen kennt, dass es E-Mails überhaupt annimmt. Und nicht jeder kann das. Ja? Als Nerd findet man sich da vielleicht in einer privilegierten Position, dass man halt den Skillset dafür hat, sowas zu tun, aber ist halt nicht was für jeden. Weiteres Problem beim Self-Hosting sind zum Beispiel auch die Kosten. Und natürlich, das ist die Frage, wie souverän das Ganze denn ist. Wir haben zum Beispiel ja 51% der Mastodon-Server bei Hetzner gehostet. Vielleicht auch die Frage, macht das vielleicht überhaupt Sinn? Dritte Art von Dorf sind nicht kommerzielle Gruppen und Vereine. Und nicht kommerzielle Gruppen und Vereine ist eine Art Self-Hosting in der Gemeinschaft. Ja? Die Idee ist, dass es nicht eine Person macht, sondern dass es die Arbeit sich auf mehrere Personen verteilt und dass ich auch die Möglichkeit habe, mich mit meinen eigenen Ideen einzubringen. Und es ist auch genauso möglich, rein Nutzer zu sein. Ich muss also nicht irgendwie ein Skillset mitbringen, sondern ich kann einfach mitmachen. Und hierum soll es heute gehen. Dazu noch kleine Bemerkungen. Natürlich kann man nicht das auch mischen. Ja? Ich kann manches self-hosten, manches in der Gemeinschaft betreiben. Komplett möglich. Okay, nicht kommerzielle Dienste. Was sind die Eigenschaften? Wir haben einmal geteilte Kosten. Ja? Wenn ich mehrere Leute habe, die sich daran beteiligen, dann ist es vielleicht möglich, statt einem DD oder einem V-Server einfach vielleicht eine Höheneinheit im Rechenzentrum zu mieten oder ein ganzes Rack im Rechenzentrum zu mieten. Und das dann schon deutlich souveräner, als wenn man einfach ein Dedi beim Hetzner klickt. Es gibt Arbeitsteilung und es gibt Unterstützung. Wenn jemand krank ist, wenn jemand beschäftigt ist, wenn jemand vielleicht familiär eingespannt ist, dann kann jemand anders übernehmen und man bleibt da nicht liegen. Es ist eine tolle Plattform zum Lernen und zum Experimentieren. Also es gibt eine Basisinfrastruktur, wie zum Beispiel ein Hypervisor, ein Netzwerk. Das ist schon da und ich kann ganz oft einfach loslegen und mit einer VM vielleicht meinen eigenen Dienst betreiben. Es gibt Unterstützung von anderen. Also andere können einem vielleicht mal zeigen, wie geht denn eigentlich IPv6 konfigurieren oder Routing konfigurieren oder ein Backup konfigurieren. Und es ist eine tolle Plattform, um Erfahrungen zu sammeln. Ja, also wenn man zum Beispiel nach dem Studium sagen kann, ja, ich habe schon irgendwie 5 Jahre irgendwelche Services bei einem nicht kommerziellen Provider betrieben, super. Weiterer Punkt. Es ist orientiert am Bedarf der Nutzenden. Und das ist was die nicht kommerziellen Dienste halt ganz stark von den kommerziellen unterscheidet. Regelmäßig kommen Nutzende und haben irgendwelche Anforderungen. Ganz skurrile Sachen manchmal. Neulich kam zum Beispiel eine Person zu mir oder zu uns und hat gesagt, hey, es wäre irgendwie cool, wenn man SMS verschicken könnte. Und wir hatten halt noch ein 5G-Modem. ein paar PHP-Skripte später hat man jetzt einen SMS-Verschickdienst. Ja, das bietet so ein kommerzieller Hoster ja nicht ein, nur weil eine Person mal kommt und das haben möchte. Natürlich wird nicht alles implementiert, aber zumindest können die Nicht-Kommerziellen halt die Voraussetzung dafür schaffen. Und ganz zum Schluss die Zugänglichkeit. Nicht alle Menschen haben die Zeit oder den Skill für Self-Hosting. Also es ist eine Art digitale Souveränität für Nicht-Techies. Ja, also man spricht nicht immer aus der privilegierten Nerd-Position, sondern es gibt halt auch einfach den Nachbarn, der ein bisschen E-Mail braucht, ja, und vielleicht sich nicht so gut auskennt. Und jetzt möchte ich mal ein Beispiel aufgreifen, und zwar ein Beispiel hier aus der Region. Das ist der Bavünet, und zeigen, was Bavünet so tut und vielleicht eine Inspiration geben, was da so geht oder was man dazu tun kann. Bavünet betreibt ein paar Dienste, und ich habe jetzt hier mal eine kleine Auswahl von 4 Diensten, die da betrieben werden, aufgelistet. Wir haben einen Mastodon-Server zur Interaktion, Social Media, Bilder posten und so weiter und so fort. Wir haben einen Shell-Server, wo unsere Mitglieder, Kunden auch lang anhaltende Prozesse laufen lassen können, zum Beispiel ein IRC-Client, irgendwelche kleine Web-Applikationen, solche Dinge. Wir hosten E-Mail mit Spam-Filtering, mit SRS, mit Weiterleitungen und so weiter und so fort. Und wir bieten Web-Hosting, ganz normales Web-Hosting mit PHP, MySQL-Datenbanken an. Aber das sind nicht die einzigen Dinge. Wir haben noch viele Kleinigkeiten, die es auch noch gibt. Wir haben VPN, man kann autoritativen DNS machen, wir haben den schon erwähnten SMS-Dienst. Und von diesen Gruppen, Bavünet ist nur ein Beispiel, gibt es unendlich viele. Ja, welchen Serviceumfang die anbieten, ist auch total unterschiedlich. Zum Beispiel, ihr kennt vielleicht diesen öffentlichen DNS-Server von Freifunk München. Ja? Es gibt ganz viele Gruppen, die ganz viele unterschiedliche Sachen anbieten. Es gibt Chaos-Treffs, die sowas anbieten. Es gibt Freifunkgruppen, die sowas anbieten. Es gibt Hackerspaces, die sowas anbieten. Oder vielleicht gibt es auch einfach nur eine Gruppe von Freunden, die sich zusammentun und sagen, lass uns das Nextcloud zusammen betreiben oder sowas in der Richtung. Ja? Und die Idee ist, bringt euch ein, sucht eure Dienste, die ihr brauchen könnt, und sucht euch dann Mitstreiter, die sowas mit euch gemeinsam machen. Genau, und bei Bavünet, wir planen zum Beispiel jetzt auch ein Nextcloud aufzubauen, und das war halt aufgrund dessen, dass uns jemand angesprochen hat. Ich habe hier 100 GB Fotos auf meinem iPhone, möchte das irgendwo hinsichern, wie kann ich das machen? Und das ist das, wovon diese nicht kommerziellen Dienste eben auch leben. Okay, lasst uns mal ein bisschen technischer werden. Ich möchte mal was erzählen, wie wir das auf der Technik machen. Unsere Hardware ist, wir legen ganz viel Wert auf not other people's computers. Ja, wir wollen nicht noch ein Cloud-Provider sein. Wir wollen nicht andere Menschen Computer nutzen, sondern wir wollen eigene Hardware, und wir wollen wissen, wo die steht. Wir wollen auch nicht noch einen weiteren Dedi bei Dollar Hoster haben, sondern eigene Hardware, die wir wissen, wo sie steht, die wir wissen, wie sie konfiguriert ist und eingebaut ist. Die Herausforderung bei sowas ist natürlich, man muss die Hardware kaufen, und das ist halt oft auch ein finanzielles Problem. Deswegen setzen wir bei Bavünet auf gebrauchte Hardware, und zwar nicht nur bei Servern, sondern auch bei Switches. Das ist oft für so kleine nicht kommerzielle Operationen total ausreichend, hat mehr als genug Leistung und ist halt auch viel, viel günstiger. Wir haben bei Bavünet einen Serverraum in Böblingen. Da haben wir relativ viele Freiheiten. Wir können die Hardware, den Serverraum so zusammenstecken, wie wir es haben möchten. Wir können Kabel legen, wie wir es möchten. Wir haben dort genug Platz. Das passt alles. Obwohl wir einen physischen Raum haben und obwohl wir wissen, welche Hardware wir da betreiben wollen, ist es uns aber trotzdem wichtig, dass wir natürlich eine gewisse Redundanz haben. Ja? Weil du willst halt nicht immer hinfahren. Wenn was kaputt geht, du willst nicht direkt dann alles stehen und liegen lassen werden und da hinfahren können. Redundanz ist einfach was bei so nicht kommerziellen Internetprovidern total den Stress rausnimmt. Und Remote Management. Ja, also wir haben, es gibt Menschen, die wohnen gar nicht in der Nähe, die können auch gar nicht wirklich in den Serverraum. Und so Remote Management ist halt einfach super hilfreich, wenn ich nicht jedes Mal in den Serverraum fahren muss, um irgendwas zu machen. Lass mich mal beispielhaft zeigen, wie Redundanzen aussehen können. Wir haben zum Beispiel 2 Switche, und die Switche befinden sich in einem MLAG. Das heißt, jedes Gerät, das wir haben, zum Beispiel jetzt die Hypervisor, sind halt mit einem Netzwerkport an einem Switch und mit dem zweiten Netzwerkport am anderen Switch. Das heißt, ein so ein Switch kann jederzeit ausfallen, aber das Netz funktioniert als solches dann trotzdem noch weiter. Ja? Und das finde ich total nützlich, die Infrastruktur so zu denken, weil dann kann halt mein Switch kaputt gehen, nicht so schlimm, den kann ich auch morgen noch tauschen. Ja, kein Problem. Ja? Bisschen weiter einzugehen, was wir so haben. Wir haben aktuell 6 Hypervisor-Maschinen. Wir haben 2 Storage-Systeme. Da haben wir so eine Appliance-Lösung, die auch eine Redundanz hat. Ja, das heißt, da kann auch ein ganzer Server ausfallen. Und die Server selber haben dann auch nochmal ein RAID natürlich in sich. Auch unsere Router sind redundant. Ja, das sind auch wieder 2 völlig unabhängige Maschinen, die sich mit KeeperLiveD halt eine IP teilen. Und dann kann da auch einer ausfallen und es läuft alles weiter. Und das Coole ist natürlich, wenn ich so Redundanzen habe, ist auch das Applyen von Config Changes viel stressfreier. Ja? Weil ich kann das einfach mal auf dem passiven applyen und gucken, ob noch alles geht. Ja? Und dann kann ich den aktiv machen und gucken, ob danach alles auseinanderfällt. Und wenn nicht, dann kann ich wieder zurückschwenken auf den jetzt passiven. Ja? Ein weiterer Tipp oder ein weiterer Punkt, den ich für so ein Hobby-ISP irgendwie wichtig finde oder der Anliegen ist für mich, ist Automatisierung, was ich denke, das total wichtig ist. Was verstehe ich darunter unter Automatisierung? Unter Automatisierung verstehe ich erstmal eine automatische OS-Installation. Ja, ich will einfach eine Kiste hinstellen, ich will die booten aus dem Netz und dann will ich da ein Betriebssystem drauf haben. Und darunter verstehe ich aber auch ein Config-Management, das heißt eine Beschreibung, wie Dienste aufgesetzt sind oder wie bestimmte Dinge getan werden, die dann als Code vorliegt. Und warum ist das jetzt wichtig für einen gemeinschaftlichen Betrieb? Was ist der Vorteil, wenn ich solche Automatisierung habe? Der eine Vorteil ist Einheitlichkeit. Ja, also ich weiß genau, wenn ich bei Wavinet auf einen Server muss, mein Key ist da drauf, weil der ist in der Automatisierung. Ja, ich muss nicht erst 5 Leute fragen, ob die mir den Key drauf machen können. Nein, der ist in der Automatisierung, mein Key ist da drauf. Mein User ist da drauf. Meine Settings sind da drauf. Das ist alles so konfiguriert, wie ich es kenne von den anderen Systemen. Die Firewall ist auch überall nach dem gleichen Schema. Das ist überall Firewall-D und die ist überall gleich konfiguriert. Weiß ich sofort, wo ich nachgucken kann, ob ein Port offen ist oder nicht. Weiterer Vorteil, es ist eine solide Basis. Ja? Also ich muss mich nicht erst in OS-Installation einarbeiten. Ich habe eine Basisinfrastruktur, die funktioniert. Zertifikate, Reverse-Proxy, DNS-Einträge, Switch-Porte provisionieren. Und damit muss ich nicht erst stundenlang überlegen, wie konfiguriere ich bei dem Switch jetzt einen Port. Wie mache ich das richtig? Wie mache ich nichts kaputt? Auch nützlich, wie was gedacht. Ja, oft gibt es irgendwie eine Frage, wie hängen Dienste zusammen? Welche Config-File ist bearbeitet worden? Und da ist halt so eine Automatisierung auch super, weil da kann ich einfach drin suchen und greppen und dann Zusammenhänge viel besser verstehen, als wenn ich einzelne Systeme habe. Und zu guter Letzt, es ist viel einfacher, irgendwas zu reparieren und neu aufzusetzen. Wenn ein Hypervisor halt verreckt, dann ist das 15 Minuten Arbeit, den neu aufzusetzen. Und 15 Minuten ist 14 Minuten warten. Ja, das ist alles. Das nimmt an total viele Hürden und total viel Angst. Da kann jeder einfach viel mehr machen. Ja? So, jetzt habe ich ganz viel technisch geredet. Jetzt möchte ich noch mal ein bisschen mehr nicht technisch reden. Treffs und Austausch ist, glaube ich, bei so nicht kommerziellen Providern auch total wichtig. Und das zum einen die Hilfe bei Problemen. Ja, bei kommerziellen Anbietern habe ich zwar am Anfang gesagt, es gibt Support. Das gibt's auch, da kann ich eine E-Mail hinschicken oder anrufen. Aber bei so einem nicht kommerziellen Provider, da können wir uns halt treffen, da können wir uns mal vor Ort vor einen Bildschirm setzen und uns ganz intensiv mal was angucken. Das kriegt man so bei einem kommerziellen Provider nur sehr teuer. Es gibt einen Austausch von Ideen und Projekten oder vielleicht von einfach Neuigkeiten, die es gibt. Das ist ein Raum zu experimentieren, zu diskutieren und so weiter. Und das ist natürlich dann auch das, was Feedback und Verbesserungen reinbringt. Ja, Personen, die uns ansprechen, ich würde gerne SMS verschicken können, das kommt halt aus solchen Treffen, aus solchen Räumen, wo man sich halt treffen kann und bereden kann. Genau. Und dadurch werden die Dienste halt so, wie Menschen sie brauchen. Oder zum Beispiel der Plan, dass wir eine Nextcloud deployen, kommt ja auch aus einem Wunsch von einem Nutzer, der halt Daten auf dem iPhone hat, die er backuppen möchte. Und gleichzeitig entwickelt sich aber auch so ein bisschen eine Symbiose mit dem Self-Hosting. Ja, also so ein Treffen ist dann auch ein Raum, bei dem ich mir Dinge lernen kann. Wie hoste ich meinen eigenen Dienst zu Hause? Vielleicht möchte ich einen eigenen Matrix-Home-Server aufsetzen oder so. Und da kann ich bei so einem Treffen Hilfe bekommen, wie sowas funktioniert. Und das gibt's halt auch nicht bei kommerziellen Angeboten. Fazit: Es gibt viele Alternativen zu Hyperscalern. Bei euch heißt es, haltet die Augen offen, welche Angebote es gibt. Es gibt es vielleicht auch in eurer Gruppe, in eurem Verein, in eurem Chaos-Treffen, in eurem Hackerspace. Oder werdet Mitglied, sucht die Gruppen. Die Gruppen, die gibt es ganz viel, ganz oft. Informiert euch über die existierenden Strukturen. Informiert euch über existierende Internetvereine. Informiert euch, was die so tun. Und ganz viele von den Vereinen, die brauchen Hilfe. Oder die suchen ganz arg nach Leuten, die sich einbringen und die denen helfen. Und vielleicht ist manchmal einfach so ein Impuls von wegen, ich könnte den Nextcloud gebrauchen oder einen SMS-Dienst gebrauchen. Das, was die Vereine dann echt total feiern und leben und was Gutes draus machen können. Und die Vereine suchen nicht nur Leute, die sich technisch engagieren, sondern ganz oft suchen die auch Leute, die sich nicht technisch engagieren. Die vielleicht so ein Treffen organisieren, das ist ja auch Arbeit. Oder die sich um die Kasse kümmern oder solche Dinge. Ja? Das ist bei Bavünet genauso. Wir würden uns freuen, wenn uns jemand bei der Kasse unterstützen kann. Genau, und zu guter Letzt, bringt euch halt ein, gestaltet nicht kommerzielle Dienste, gestaltet die nicht nur technisch, gestaltet die auch in der Zusammenarbeit. Und das ist der Weg in die digitale Souveränität mit nicht kommerziellen Diensten. Vielen Dank. Gibt es Fragen?
Wie häufig kommt es zu Meinungsverschiedenheiten? Ich kann mir vorstellen, der eine will das, der andere will das aber nicht, weil irgendwelche Sicherheitsbedenken oder irgendwas anderes.
Ja, kommt vor. Ja, ist einfach so. Das ist immer so, wenn du in irgendeiner Gruppe zusammenarbeitest. Es gibt solche Meinungsverschiedenheiten. Der eine hätte es halt gerne so, der andere hätte es halt gerne anders. In der Regel denke ich, wenn man nochmal versteht, was das Gegenüber eigentlich genau möchte, zum Beispiel, ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, weil es hat mir einmal richtig viel Arbeit gemacht, dann kann man ganz viele von den Bedenken auch nehmen. Ja, das ist aber in jeder Gruppe so. Und ich habe das Gefühl, dass wenn man es diskutiert, kann man immer eine gute Lösung finden. Und ganz oft geht es mir dann auch so, im Nachhinein, wenn ich drüber nachdenke, da war ein Punkt und ich kann auch selber für mich was mitnehmen. Aber es gibt gar kein Patentrezept. Letztlich ist es immer eine Diskussion, ist immer ein bisschen natürlich Arbeit und anstrengend. Ja.
Danke.
Gut. Dann vielen Dank.